Am Anfang hatten wir da gar keine Angst. Ich glaube, da waren wir, hatten wir die notwendige Naivität, nicht viel Gedanken darüber zu machen, sondern haben einfach losgelegt und auch probiert, ob es funktioniert oder nicht. Es war 100% Naivität. Wir haben keinerlei Marktanalyse vorher gemacht.
Hallo, ich bin Georg Reth, ich bin Redakteur bei Gründerszene und in unserem Podcast So geht Startup sprechen wir mit Gründern und Investoren über ihren Weg in die Szene. Wir sprechen aber auch über Höhen und Tiefen und hoffentlich über Learnings und hoffen auf ganz viele Tipps für andere Startup-Begeisterte. Und heute sitze ich hier mit Felix Bauer von Snox. Das ist ein Startup aus Mannheim, das Socken und mittlerweile auch Unterhosen verkauft. Sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Hallo Felix.
Hallo Georg.
Als ich irgendwie das erste Mal das Wort Socken-Startup bei euch gehört habe, denke ich irgendwie an verrückte Typen. Ich denke an quietschbunte Socken und dann gehe ich auf eure Seite und sehe einfarbige schwarze oder graue Socken. Jetzt nicht irgendwie wie Dilly Socks, Happy Socks oder von Jungfeld. Warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden? Das ist doch gefühlt ein Markt, den es gefühlt seit Jahrzehnten gibt, oder?
Definitiv. Da muss man, glaube ich, ein bisschen ausgreifen, ausholen. Wir hatten gar nicht die Idee, dass wir Socken verkaufen wollten, sondern wir fanden, als wir beide noch im Studium waren, der Johannes und ich, mein Cousin und Co-Gründer, fanden wir dieses Geschäftsmodell Amazon FBA eigentlich ganz interessant und sind daraufhin dann...
Muss man vielleicht kurz erklären, Fulfillment bei Amazon ist das, also die übernehmen Logistik, Kundenservice und Rücksendung und ihr das Produkt.
Genau, richtig. Und dann sind wir eben auf die Suche gegangen und haben uns überlegt, welches Produkt könnten wir denn auf Amazon gut platzieren. Ja. Und dann haben wir da gesehen, dass einfach eine unwahrscheinlich große Nachfrage es auf Amazon nach Socken in Basic-Farben, schwarz-weiß-grau gibt. Ja. Und somit sind wir dann irgendwie in diese Nische hier reingerutscht.
Aber jetzt gibt es natürlich auch sehr viele Anbieter. Hat das nicht Angst gemacht am Anfang?
Am Anfang hatten wir da gar keine Angst. Ich glaube, da waren wir... hatten wir die notwendige Naivität, uns nicht viel Gedanken darüber zu machen, sondern haben einfach losgelegt und probiert, ob es funktioniert oder nicht.
Okay, ich habe in eurer Story gelesen, ihr hattet 4.000 Euro, die habt ihr wahrscheinlich privat so ein bisschen zusammengekratzt. Nach ein paar Wochen hattet ihr schon 10.000 Euro. Wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten, das erste Produkt ist einfach super gelaufen direkt. Also das erste Produkt waren unsere Invisible Socken. Das sind diese Socken, die man im Sneaker nicht sehen sollte, aber die trotzdem nicht von der Ferse rutschen. Und da hatten wir einfach ein starkes Produkt am Anfang, das wirklich seinen Nutzen erfüllt hat. Du kannst die Socken anziehen, du siehst sie nicht im Schuh und du kannst mit denen stundenlang durch die Stadt laufen und sie werden nicht von der Ferse runterrutschen. Und da hatten wir einfach direkt am Anfang ein Produkt, das haben wir dann auch im 6. August 2016 war, das haben wir das gelauncht und waren dann in den ersten 6 bis 8 Wochen damit schon relativ erfolgreich. Und es war dann so, dass wir im September, glaube ich, 10.000 Euro Umsatz erzielt hatten.
Aber war das wirklich nur Naivität oder wie viel Zahlenwerk war dahinter? Ihr habt ja beide Finanzen studiert.
Es war 100% Naivität. Wir hatten keinerlei Marktanalyse vorher gemacht. Das war ja auch noch während unserem Studium. Also ich war da gerade im 4. Semester und Johannes dann im 6. Ja. Also wir waren, das sind ja wirklich, muss man ehrlicherweise zugeben, ganz, ganz blind an die Sache rangegangen, hat noch keine Ahnung, welche Analyse-Tools es dann da gibt, um den Markt von Amazon irgendwie da zu begutachten.
Und du meinst ja vorhin, ihr wolltet eigentlich erst was anderes machen. Wie kommt man dazu jetzt? Man spinnt vielleicht häufiger mit Freunden darüber rum, was man jetzt für eine tolle Geschäftsidee machen könnte. Aber wo ist wirklich dieser Schritt, wo man sagt, so jetzt will ich es wirklich machen, jetzt gehe ich zum Notar und melde was an. Was muss da passieren und wie war das bei euch?
Also bei uns war das gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie lange überlegt haben, was wollen wir denn machen, oder uns war bewusst, wir wollen irgendwie Gründer werden, sondern es war eher so, dass wir beide ein duales Studium gemacht haben bei einer Bank und da waren wir einfach mega unhappy. Also es hat uns unser Tag so als Anlageberater hat uns einfach keinen Spaß gemacht. Und aus dieser, sag ich mal, Not heraus oder Unzufrieden heraus kam dann irgendwie das Bedürfnis, was anderes machen zu wollen. Und so kam es dann, dass ich mich irgendwie umgeschaut habe, was könnte man denn machen, und bin dann irgendwie auf das Thema Amazon gestoßen. Johannes war im selben Zeitraum irgendwie dabei, einen Online-Shop aufzubauen und seine eigene Modemarke zu verkaufen. Und dann haben wir es irgendwie zusammengetan. Und ja, so ist das entstanden.
du hattest gerade gesagt, die ersten 10.000 hattet ihr nach wenigen Wochen. Am Ende 2017 hatte ich gesehen, mehr 2017, 20.000 Euro. Und mittlerweile seid ihr ungefähr bei 10 Millionen Euro. Kannst du kurz mal beschreiben, wie es zu diesen Größenunterschieden kam, was ihr dafür getan habt?
Ja, ich glaube, 2016 haben wir abgeschlossen mit, ich glaube, 30.000 Euro Umsatz in den 3 oder 4 Monaten, die das Jahr für uns hatte. Da war es bei unserem Geschäftsmodell ist natürlich super entscheidend oder limitierend der Kapitaleinsatz. Wir müssen die ganzen Sachen, vor allem wenn man am Anfang jetzt noch keine guten Kontakte zu Lieferanten hat oder keine Beziehung aufgebaut hat, musst du alles vorfinanzieren. Mit 4.000 Euro kann man nicht viel vorfinanzieren. deshalb sind wir dann direkt im Oktober 2016, als wir dann einen guten September hingelegt haben, sind wir dann zu der nächsten Volksbank gegangen und haben nach einem Kredit gefragt und haben dann, als wir beide noch Studenten waren, 50.000 Euro Fremdkapital aufgenommen.
Und ja, dann, ganz schön viel für einen Studenten, oder?
Ja, ganz schön viel. Aber auch da, auch wieder das so ein bisschen Naivität hat auch mitgespielt. Wir haben uns da gar nicht viel Gedanken gemacht, dass das nicht funktionieren könnte. Sondern uns war klar, ja, wir nehmen das jetzt Geld in die Hand und das wird schon klappen. Und wir werden halt alles dafür tun, dass es funktioniert. Und hatten auch irgendwie keine Angst, Angst davor, den Schritt zu wagen. Und mit dem Geld eben mehr Produkte launchen, mehr Ware vorfinanzieren. Und nachdem dann die nächsten 6 Monate auch gut funktioniert haben, haben wir dann weitere Kredite aufgenommen. Ich glaube, dann insgesamt in den ersten 1,5 Jahren vielleicht so, ich glaube, 250.000 Euro. Und das Ganze hat den Stein dann ins Rollen gebracht.
Okay, mittlerweile habt ihr auch noch mehr als nur Socken im Angebot. Wo habt ihr euch entschieden, okay, jetzt wollen wir beispielsweise auch Unterhosen machen?
Ja, wir haben dann lange irgendwie überlegt, in welche Richtung wollen wir gehen. Und wir sehen uns eben so mit dem Leitspruch, you care about your purpose, we care about your basics. So von wegen alles rund um Unterwäsche und Socken, das wollen wir abdecken. Mhm. War aber auch ganz klar so, dass wir gesehen haben, dass auf Amazon da die Nachfrage steht und dass in den, sag ich mal, größeren, es sind ja dann keine Nischen mehr, bei größeren Feldern, wie jetzt zum Beispiel Boxershorts, waren oftmals nur große Player drin, wie jetzt Puma Head, Adidas, Calvin Klein. Und die waren oftmals, waren die Listings auf Amazon von diesen Produkten eben von Händlern erstellt. Und da haben wir die Chance gesehen, weil die das nicht so gut gemacht haben, wie wir das machen, dass wir Marktanteile abgreifen können.
Jetzt ist natürlich die Nachfrage, was macht ihr denn besser?
Ich glaube, ein Riesenpunkt ist unser Service. Also da gibt es ohne Wenn und Aber, wenn ein Kunde irgendwie ein Problem hat, kriegt er da ein neues Produkt zugeschickt. Außerdem kann er uns überall erreichen, ob das auf dem Telefon ist, auf WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook, über E-Mail. Also wir sind auf jedem Kanal für den Kunden erreichbar und haben da gute Reaktionszeiten. Das ist ein großer Punkt. Dann geben wir eine Garantie, wenn der Kunde irgendwie ein Loch im Produkt hat, kriegt er in den ersten 6 Monaten auch was Neues zugeschickt. Ich glaube, das sind viele Sachen, dann haben wir auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was super wichtig ist, glaube ich, dass wir von Anfang an unsere Produkte, die jetzt von Natur her eher sehr unemotional sind, es sind eben Shorts und Unterhemden, haben wir von Anfang an versucht, an die Leute hinter Snox, also am Anfang Johannes und mich und jetzt auch an unser ganzes Team irgendwie da zu verknüpfen und zeigen zum Beispiel über unseren Insta-Kanal, was denn bei uns im Office eigentlich abgeht und haben da versucht, unsere Kunden von Anfang an emotional an die Leute hinter Snox zu binden.
Okay. Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Wie viele Follower habt ihr beispielsweise bei Instagram?
Bei Instagram haben wir jetzt ungefähr 50.000.
Das ist wahrscheinlich euer wichtigster Kanal, denke ich mal.
Ja, wobei das jetzt nicht unbedingt der, also auf gar keinen Fall der wichtigste Verkaufskanal ist.
Nee, ich dachte jetzt nur für diese emotionale Bindung der Kunden.
Ja, genau, das auf jeden Fall, ja.
Und also zeigt ihr euch da wirklich einfach nur privat oder wie viel Energie steckt da wirklich in so einem Post? Wird da wirklich am letzten Wort gefeilt oder versucht ihr authentisch zu sein?
Also auch da, wir haben keine Content-Strategie oder irgendjemand, der sich da was überlegt, sondern da wird einfach Kamera drauf gehalten. Und wir zeigen hier, was im Büro einfach abgeht.
Ja.
Oder wenn wir neue Mitarbeiter brauchen, ist das der Weg, wo wir als erstes irgendwie das announcen und da auch erfolgreich unser Team vergrößern können mit.
Ja. Ist es immer noch so, seid ihr beiden da im Fokus oder denkt ihr auch über andere Influencer nach?
Das ganze Thema Influencer-Marketing war bei uns jetzt noch nicht so groß, wenn du das meinst.
Genau.
Ja, das haben wir noch nicht so groß ausgespielt. Wir, ja, auf einer Seite, wir haben es ausprobiert, hat bei den ersten Tests nicht wirklich funktioniert. Dann war unsere Vermutung irgendwie, dass unsere Produkte vielleicht dafür nicht passend sind. Wir sehen viele Schmuckmarken, wo das wahnsinnig gut funktioniert. Die Erfahrung hatten wir nicht. Und wir sind da bisher einfach besser über ja, direkt Werbekampagnen, PPC-Kampagnen über Amazon gefahren oder Social Ads.
Okay. Ist es vielleicht dann auch ein Punkt, wo man denkt so, oh, unsere Produkte sind gar nicht so vorzeigbar, zumindest das, was normales Influencer-Marketing ist, dann müsste es wahrscheinlich doch irgendwie bunter und schriller sein. Denkt man dann, okay, dann machen wir vielleicht bunter und schriller?
Wir hatten eher das Problem, dass zum Beispiel unsere Invisible-Socken, der Use ist ja, dass man sie nicht sieht beim Tragen. Und dann, wie willst du das irgendwie, es ist schwer zu kommunizieren und das ist schwierig auf ein Bild rüberzubringen. Und ja, klar haben wir dann auch drüber nachgedacht, wollen wir jetzt irgendwie bunte Socken machen, aber da sind wir sehr, sag ich mal, datengetrieben und gucken uns da vieles Suchvolumen an auf Amazon oder auf Google. Und unsere Analysen haben einfach gezeigt, dass die, sag ich mal, normalen Farben deutlich mehr nachgefragt werden. Und wir richten uns dann nach unseren Kunden. Und wenn die eben mehr nach schwarzen, grauen und weißen Socken suchen, dann werden wir die anbieten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Der Kunde geht auf Google oder Amazon, gibt dann ein Socken schwarz. Oder was passiert da im Hintergrund?
Genau, der Kunde geht zum Beispiel auf Amazon, gibt ein Socken schwarz. Und wir versuchen dann natürlich, dass unsere passenden Produkte für dieses Keyword so gut ranken, dass wir da ganz nach oben schießen oder dass wir eben durch Paid Advertisement oben stehen und der Kunde so auf uns aufmerksam wird.
Und was sind da Tipps? Was muss ich als anderer Gründer, der jetzt auch schwarze Socken verkaufen möchte, tun, neben ganz viel Geld reinzustecken?
Ganz viele verschiedene Sachen. Das zum Beispiel sind einfach die Produktbilder super wichtig, weil die einfach entscheidend sind für die Conversion Rate. Natürlich muss man sein Listing auch so schreiben, dass das Keyword optimiert ist, dass im Titel, in den Bullet Points, in den Produktbeschreibungen die richtigen Keywords verarbeitet werden. Aber es müssen auch so Sachen stimmen wie der Preis von einem Produkt, wenn der Preis so hoch ist, ist die Klickrate auf Amazon nicht gut. Es muss die Bewertung von dem Seller-Account müssen gut sein, die Bewertung für das einzelne Produkt müssen gut sein. Also da spielen ganz viel verschiedene Sachen zusammen. Man muss möglichst viel Varianten immer in Stock haben, das verärgert den Kunden natürlich auch und ist schlecht für die Conversion Rate. Wenn er denn, wenn wir ranken für ein Keyword, der Kunde klickt auf unser Produkt, sieht dann aber, dass seine gewünschte Farbe und Größe nicht vorhanden ist. Also da sind ganz viele Sachen, die wir, glaube ich, im Gesamten alles sehr gut machen, die dann dazu führen, dass wir da uns einen guten Marktanteil abschneiden konnten.
Falls du das sagen kannst, wie viel Geld müsst ihr ungefähr reinstecken, bis ein Kunde eine Socke kauft?
Ist natürlich komplett unterschiedlich, auf welchen Kanälen.
Amazon beispielsweise?
Bei Amazon ist unsere Strategie immer, dass wir unsere Werbekampagnen auf Break-Even fahren. Also wir versuchen, dass wir beim ersten Kunden keinen Verlust einfahren.
Okay.
Wenn man ein komplett neues Produkt launcht, mal die ersten 6 bis 8 Wochen, ist das anders. Da geben wir natürlich mehr Gas und da sind die ersten Verkäufe auch nicht profitabel. Aber long-term versuchen wir da, dass der erste Verkauf zumindest mal nicht negativ ist.
Und bei Google?
Google ist ähnlich, aber Google ist da gar nicht so der entscheidende Kanal. Wichtiger ist da bei uns Facebook und Instagram.
Okay.
Versuchen wir auch, dass wir da auch beim ersten Verkauf schon mindestens mal Break-Even fahren.
Was ist denn euer wichtigster Kanal, also Absatzkanal? Ihr seid mit Amazon gestartet, ist es immer noch so?
Nee, mittlerweile verkaufen wir mehr über unseren eigenen Online-Shop.
Ah, okay. Und wie habt ihr das gemacht?
Angefangen haben wir das, also der Hauptteil vom Traffic kam am Anfang jetzt auch immer noch über Performance-Marketing, also hauptsächlich Facebook und Instagram. Mittlerweile kommt auch einiges über Google SEA. Und was auch super cool ist, was natürlich dann Spaß macht, wenn man mal ein Jahr lang so einen Online-Shop gemacht hat und einige Kundendaten eingesammelt hat, einfach E-Mail-Marketing, dass wir die Kunden wieder bespielen können. Wir können viele Erstkäufe zu Wiederkäufern machen.
Ja, das dürfte euch wahrscheinlich jetzt auch während Corona geholfen haben, dieser Direktvertrieb über die eigene Website.
Absolut. Wir haben in den ersten 2-3 Wochen von Corona deutlich die Auswirkungen von Amazon gemerkt, weil da hatten wir auf unsere, also auf die Kategorie Bekleidung, hatte Amazon eine Lieferzeit von 4 Wochen. Also da waren unsere Produkte betroffen, haben wir einen klaren Absatzrückgang gemerkt auf Amazon, aber einen klaren Absatzzuwachs auch in unserem Online-Shop. Das hat uns auf jeden Fall geholfen.
Und war das nochmal ein Punkt, wo ihr jetzt gesagt habt, okay, das war die richtige Strategie?
Ja, jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Ich habe es ja schon kurz angerissen. In unserem Shop, da gehören uns die Kundendaten, bei Amazon eben nicht. Das heißt, bei Amazon müssen wir uns den Kunden immer wieder neu einkaufen. Wir müssen immer wieder Werbekampagnen schalten. Über unseren Shop können wir die Kundendaten sammeln, den Kunden dann gezielt anschreiben, wenn wir das passende Produkt für ihn jetzt irgendwie gelauncht haben und ohne irgendwie an der Zollschranke Google, Facebook oder Amazon vorbeizugehen, können wir dann wieder einen Verkauf generieren. Deshalb finde ich das langfristig definitiv die richtige Entscheidung. Kurzfristig muss man sagen, ist so ein Shop super viel, super aufwendig im Vergleich zu Amazon. Also wir sind jetzt mittlerweile mit allen Teilzeitleuten 30 Leute, Vollzeit dann vielleicht so 22, 23 und zwei Vollzeit-Leute können quasi unser Amazon-Geschäft betreuen und der Rest macht alles den Online-Shop.
Okay. Aber es scheint ja rentabel zu sein.
Ja.
Okay. Wie seid ihr an diesen Shop rangegangen? War das auch noch damals, wo ihr naiv wart? Habt einfach Shop erstellen bei Google eingegeben oder wie seid ihr da rangegangen?
Den ersten Shop hatten wir schon direkt ein Jahr, nachdem wir das erste Produkt online hatten auf Amazon, sprich August 2017. Da haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet und die hat den Shop über Magento erstellt. Und das war im Nachhinein eine Fehlentscheidung. Das haben wir so ein Jahr lang ungefähr gemacht. Und das hat nicht funktioniert. Da waren dauernd irgendwelche Fehler drin. Wir hatten das aber selbst nicht in der Hand. Mussten dann der Agentur immer schreiben, hey, verbessert mal das, macht mal dies. Das war immer sehr langer Reaktionsweg und das hat einfach ein Jahr lang überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Da hat Johannes einen ganz großen Beitrag zu getragen. Er hat den Shop über Shopify aufgebaut. Da sind wir 2019 im Januar gestartet.
Okay. Ich habe übrigens bei eurer Historie gelesen, dass ihr euch im November 2017 das erste Mal Gehalt ausgezahlt habt. Wahrscheinlich willst du jetzt nicht sagen, wie hoch das war. Ist wahrscheinlich niedriger als jetzt. Aber wann entscheidet man sich als Gründer oder jetzt vielleicht auch im speziellen Du, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich mir Gehalt auszahlen darf?
Das war so, ich glaube, das war im November 2017 und ich habe, oder Oktober 2017 und ich habe bis September habe ich noch mein Studentengehalt, also das waren im letzten Jahr, waren das, glaube ich, vielleicht 800 Euro netto, habe ich noch bis September bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich da raus bin, wenn ich das abgeschlossen habe, dann zahlen wir uns das erste Gehalt aus. Und das war ziemlich genau so hoch wie das Gehalt, das ich dann nach dem Bachelor bei der Bank bekommen hätte.
Okay. Hattet ihr damals schon Mitarbeiter?
Nein.
Okay.
Und ich glaube, vielleicht 2 oder 3 Teilzeitmitarbeiter da hier und da mal ein Freelancer, aber noch keine Vollzeitangestellten.
Wie hat sich das angefühlt? Gehalt vom eigenen Unternehmen bekommen?
Das war Wahnsinn. Das war auch die große Vision, die wir zu Beginn hatten, dass wir es einfach, es war wirklich unsere Vision, dass wir gesagt haben, wir wollen unabhängig von unserem Arbeitgeber werden, eigenes Geld verdienen. Und das war dann echt so ein Riesenmeilenstein, dass wir das damit erreichen konnten.
Als du das erste Mal vielleicht so eine Gehaltserhöhung selbst gegeben hast und ihr schon Mitarbeiter hattet, musst du das vor dir selbst so ein bisschen rechtfertigen oder kam das ganz natürlich?
Nein, das muss ich nicht rechtfertigen. Ich weiß, dass ich da super viel Zeit reinstecke und dass ich alles dafür tue, dass das Unternehmen weiter wächst. Von daher ist auch ganz normal, dass mich dann da auch irgendwo da mal belohnen muss. Ja.
Und auch der Klassiker ist ja, dass man plötzlich zum Manager wird. Dann sind es plötzlich 5 oder 10 Mitarbeiter und man muss Aufgaben eher delegieren und nicht alles selbst machen. War das für dich schwierig?
Auf jeden Fall. Das war am Anfang super schwierig, vor allem bei den ersten Leuten, weil wir hatten das, Johannes und ich waren vorher nie in der Führungsposition. Also bei der Bank waren wir auch nur, sag ich mal, Studenten, die irgendwie was ausgeführt haben. Das mussten wir auch erstmal lernen und das hat auch seine Zeit gedauert und da bin ich mir auch sicher, dass wir das am Anfang nicht perfekt gemacht haben. Mittlerweile finde ich, haben wir uns da beide einen guten Führungsstil angeeignet, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und klar gibt es ja noch viel Potenzial, wie wir das verbessern können. Aber mittlerweile kann ich echt sagen, dass das ganz gut läuft.
Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach auch Learning by Doing euch irgendwie in diese Managerrolle hineingeholt oder habt ihr euch da tatsächlich irgendwie Bücher durchgelesen, wart auf Seminaren? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, tatsächlich. Ich habe viel dazu gelesen. Ich habe auch viel mit vielen Freunden einfach gesprochen, die vielleicht da einen Schritt weiter waren als ich und schon irgendwie Führungspositionen inne hatten. Habe da viel Austausch gesucht. Ja.
Okay, hast du da vielleicht einen besonderen Tipp, was dir am meisten geholfen hat?
Ein besonderer Tipp.
Oder ein besonders gutes Buch.
Ein Buch war, das hieß, glaube ich, What Questions Do Leader Ask? Das finde ich gut. Ein Tipp, was ich gemerkt habe, wenn neue Leute anfangen, fokussiert auf ein Thema erstmal zugehen und denen nicht sagen, so hier sind die 10 Tasks, die du zu erfüllen hast, sondern Step by Step die Leute da versuche reinzubringen und die Erwartungshaltung vielleicht am Anfang nicht zu hoch setzen, weil man hat natürlich dann die Erwartung bei den ersten Leuten, dass die ab Tag 2 das Unternehmen so gut kennen, wie ich das kenne, und da direkt Bescheid wissen, aber das kann einfach nicht so sein und da haben wir uns am Anfang, glaube ich, schwer getan. Da muss man einfach den Leuten mehr Zeit lassen, die Leute am Anfang nicht überfordern.
Das heißt, die ersten Mitarbeiter haben sich noch über dich beschwert. Da warst du noch zu rau, zu hart, zu fordernd.
Ja, und auch einfach zu unstrukturiert. Also der erste Mitarbeiter war ja mein älterer Bruder. Der jetzt auch nicht, der war vorher in der Gastronomie, sprich, er hat jetzt auch nichts mit E-Commerce zu tun gehabt. War also auch ganz neu in dem Thema. Und da waren wir auch einfach zu unstrukturiert. Wir haben den hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe. Er hat keine Struktur gehabt, er hat kein klares Aufgabenfeld gehabt, was jetzt ihm gehört. Er hatte keine Ziele. Das ist super wichtig, Ziele, KPIs irgendwie, dass der Mitarbeiter sich irgendeine Zahl angucken kann am Ende der Woche und sagen kann, hey, die Woche habe ich gut abgeliefert oder eben nicht. Ja.
Wo wir bei Zahlen sind, ich hatte vorhin gesagt, zuletzt hattet ihr 10 Millionen. Was wollt ihr denn als nächstes angehen? Welche Zahl oder welches Ziel?
Also 10 Millionen, das stimmt nicht ganz. Wir hatten jetzt 2019, Jahresabschluss hatten wir ein bisschen über 7. Wir werden jetzt 2020 deutlich über 10 kommen.
Okay.
Bin ich auch ganz ehrlich, haben wir keine, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen wollen, bis 2023 wollen wir irgendwie 40 Millionen Euro Umsatz machen. Wir haben eher die Ziele, dass wir wissen, welche neuen Produkte wir launchen wollen, wir wissen, welche neuen Marktplätze wir angehen wollen, welche Marketingkanäle wir dazu nehmen sollen. Und wenn wir das alles ausführen und gut meistern, dann wird Umsatz und Ergebnis automatisch deutlich mitwachsen.
So kann, glaube ich, übrigens nur jemand sprechen, der kein VC im Rücken hat, oder?
Ja.
Also das war eine bewusste Entscheidung, weil ihr selber offen und entscheidungsführend bleiben wolltet, oder was war der Grund dafür?
Auf jeden Fall. Das war, also wir hatten da ein paar Gespräche geführt in den letzten 2, 3 Jahren, aber für uns dann jedes Mal entschieden, dass das nicht der richtige Weg für uns ist und dass wir lieber vielleicht langsamer wachsen und dafür noch 100% der Firma halten. Weil, das muss man auch sagen, Johannes und ich, uns geht es darum, einfach auch, dass wir wollen uns mit der ganzen Sache einen Traum erfüllen. Ich zum Beispiel bin unheimlich gern reisen. Mhm. Und ich bin dann auch oftmals mehrere Monate im Jahr auf Bali und arbeite von dort aus. Und das will ich auch beibehalten. Und wir wollen das auch allen Mitarbeitern irgendwie ermöglichen. Mein Bruder lebt auch auf Bali, ist jetzt bestimmt schon 2 Jahre dort. Ich weiß nicht, ob wir solche Freiheiten noch hätten, wenn da irgendjemand noch mit an Bord wäre. Von daher sind wir da nicht interessiert, jemand mit dazu zu nehmen.
Und anscheinend seid ihr auf das Geld auch nicht angewiesen.
Nein, wir sind von Anfang an, also der erste Jahresabschluss war nicht profitabel, aber von da an waren die Jahresabschlüsse profitabel, auch wenn es am Anfang nicht viel war. 2019 war unser Abschluss echt super. Dementsprechend, wenn wir neues Geld brauchen, sind wir nicht auf Eigenkapitalgeber angewiesen, sondern können auch einfach zu einer Bank gehen, eine Fremdkapital aufnehmen.
Weil du gerade Bali gesagt hast, springen natürlich gleich meine Corona-Glocken an. Wie ist es momentan bei euch? Homeoffice für alle?
Wir hatten Homeoffice für alle bis letzte Woche. Und jetzt haben wir es so, dass das Büro ist wieder offen. Wer kommen mag, kann kommen. Wer zu Hause bleiben möchte, kann weiterhin zu Hause bleiben. Außer natürlich bei uns im Lager. Wir machen ja das Fulfillment für die ganzen Bestellungen, die im Online-Shop reingehen, machen wir selbst. Und da war es so, dass die Leute eben kommen mussten. Mhm. Da mussten wir dann eben Regeln einführen, mit die Tische weiter auseinanderziehen, dass der Abstand eingehalten werden kann, Hände waschen, Masken und so weiter.
Mhm. Okay. Habt ihr dann auch im Schichtbetrieb gearbeitet?
Tatsächlich hatten wir uns überlegt, haben aber nicht durchgeführt.
Okay. Was ich bei anderen Socken-Startups gesehen habe, die haben dann plötzlich auch Masken produziert. Das liegt ja irgendwie auch nahe. Die Lieferanten sind wahrscheinlich ähnlich. Bei euch ist das nicht der Fall gewesen?
Wir haben eine Spendenaktion gemacht. Wir haben Teil von einem Umsatz gespendet. Die Kunden konnten extra nochmal Geld in den Pott reinlegen. Dann haben wir mit Hansi Flick da zusammengearbeitet, der dann auch nochmal was dazugegeben. Und so haben wir hier bei uns in der Region ein paar Krankenhäuser versorgen können, einige Hebammen, das haben wir gemacht. Aber jetzt werden wir sogar, ich glaube, vielleicht in 2 oder 3 Wochen haben wir auch noch Masken, Baumwollmasken bei uns im Shoppen dazu.
Okay. Ja. Und also doch nicht ganz so altruistisch. Oder was ist da der Hintergrund, warum es jetzt doch macht?
Das war einfach so, wir wollen da unseren Leuten, das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich mitgeben kann, wir versuchen den Leuten immer so viel Entscheidungsfreiraum zu geben, wie nur irgendwie möglich. Und Moritz hat da irgendwie, kam auf die Idee, klar, er hat den ganzen Kontakt zu den Lieferanten, wusste da, wer was produzieren kann und hat gesagt, er könnte das organisieren und würde das gerne machen. Und dann sind wir immer eher so, dass wir sagen, okay, mach's einfach, wir probieren es aus. Eine Entscheidung ist immer so, wie so eine, man geht durch eine Tür durch und wenn es eben nicht funktioniert, kann man sich umdrehen und wieder in die andere Richtung durch die Tür zurückgehen. Dann nehmen wir es halt wieder offline. Lieber Sachen ausprobieren und daraus lernen, als Entscheidung per se abzulehnen.
Ich hatte irgendwo auch gelesen, dass ihr euch eigentlich als Lifestyle-Marke etablieren wollt. Ist das immer noch das Ziel? Vorhin meinst du ja, ihr wollt eher auf die Sachen gehen, die man sowieso irgendwie haben muss. Das ist für mich jetzt kein Lifestyle.
Ja, da gebe ich dir recht. Ist immer noch unser Ziel. Das wird aber auch noch vielleicht noch ein Jahr dauern, bis wir da richtig in die Mode-Lifestyle-Richtung gehen. Wir haben ab und zu schon so ein paar kleine Drops gehabt von T-Shirts, von Hoodies und so weiter. Das wird aber in Zukunft noch stärker kommen.
Mhm. Ihr wollt eine Marke werden, das ist extrem schwierig. Gibt es jetzt schon Leute, die Snox bei Google und Co. eingeben?
Definitiv. Also merken wir ganz stark. Zum Beispiel sind wir auf Amazon nach wirklich Socken ist Snox das meistgesuchteste Keyword, um eben Socken zu kaufen.
Okay.
Ja, also wir sehen, Google Analytics sehen wir ganz klar, dass da die Suchanfragen ganz steil nach oben gehen.
Macht ihr dafür irgendwas oder ist es einfach ganz organisch gewachsen?
Nein, also wir haben sehr viel Zeit in Google SEO investiert, auf jeden Fall. Also da machen wir aktiv, arbeiten wir da dran.
Okay. Gibst du da noch mehr Tipps, außer jetzt SEO, was natürlich irgendwie offensichtlich ist?
Ja, also wir haben ja auch von Anfang an, ich glaube, da haben wir noch keine Firma gegründet, haben wir schon einen Instagram-Kanal gestartet. Also wir versuchen ja da auf verschiedenen Kanälen, ob es jetzt auch über unsere privaten Kanäle oder über LinkedIn-Kanal, versuchen da Reichweite aufzubauen und uns bekannter zu machen.
Okay. Ich hätte zum Fast-Abschluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich stelle dir 5 Fragen und du musst 5-mal schnell antworten. Ja. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, alles klar. 9-to-5 oder Nachtschicht?
9-to-5.
Zebra oder Einhorn?
Einhorn.
Berlin oder München?
München.
Nicht Mannheim? Einzelgänger oder Klickenmensch?
Klickenmensch.
Seriengründer oder Langzeitchef?
Langzeitchef.
Bunte Sneaker oder doch weiße Tennissocke?
Weiße Tennissocke.
Okay. Weil du gerade Langzeitchef gesagt hast, das bezieht sich wahrscheinlich auf dein aktuelles Unternehmen. Hättest du nicht Lust, vielleicht auch nochmal jetzt ein 2., 3., 4. Unternehmen aufzubauen?
Machen wir ja nebenher. Also wir haben ja noch eine Beratungsfirma, die jetzt momentan noch quasi in Snox integriert ist. Aber da übernehmen wir Amazon-Accounts von verschiedenen Mittelständlern und machen da den Vertrieb für die. Also da haben wir ja schon noch was Zweites aufgebaut. Dann haben wir noch eine zweite Marke, die heißt Pihu. Das ist ein Babyprodukt. Da verkaufen wir Babyprodukte. Und da sind wir eher so als Geldgeber drin und haben da eben einen operativen Geschäftsführer, der das Ganze leitet. Also Johannes und ich sind das sehr, oder Immobilien sind wir auch, haben wir auch schon einiges gemacht. Also wir sind das sehr interessiert an allen unternehmerischen Tätigkeiten. Und ich glaube, Snox wollen wir ganz lange noch machen, aber wir sind da auch offen, nebenher irgendwie noch ein paar andere Sachen auszuprobieren.
Mhm. Aber zwischendurch schon mal bereut, nicht vielleicht doch eine Gärtnerei aufgemacht zu haben, so ein bisschen mehr was mit den Händen zu machen und nicht nur Zahlen?
Nee, habe ich nicht bereut.
Findest du es mittlerweile naiv, das mal gewollt zu haben?
Ich glaube auch als auch mit einer Gärtnerei hätte man glücklich werden können. Ich glaube auch, dass man mit einer Gärtnerei bestimmt wirtschaftlich auch gut erfolgreich Erfolge haben kann. Letzten Endes habe ich dann doch gemerkt, dass es absolut nicht mein Talent ist und ich besser nicht mit meinen Händen arbeiten solle.
Okay, alles klar. Wir fragen zum Schluss auch immer, ob du vielleicht eine Idee hast, wen wir noch in diesen Podcast einladen können. Es kann Gründer oder Gründerin sein. Fällt dir da jemand ein?
Wir teilen unser Lager mit der Schmuckmarke Bourrelet. Und ich glaube, die haben auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal interviewt habt oder ob ihr von denen schon mal was gehört.
Wir hatten die auf jeden Fall auf der Seite. Ich glaube, im Podcast noch nicht.
Die haben auf jeden Fall das Thema Influencer-Marketing, glaube ich, extrem gut gespielt in den letzten Jahren, sind auch extrem stark gewachsen. Und ein super spannendes Gründerteam, Etienne, Alisa und Freddy. Freddy und Etienne haben jetzt ein Kind bekommen. Sorry, alle drei haben ein Kind bekommen, aber Freddy und Alisa sind verheiratet seit letztem Jahr. Also auch super spannend, die Struktur. Die würde ich empfehlen.
Okay, alles klar. Ja, die sind sehr, sehr spannend. Bist du da neidisch, dass die so gut mit Influencern machen können, weil die so ein cooles Produkt dafür haben?
Nee. Also klar, wäre natürlich gut, wenn es bei uns auch klappt, aber die haben ihre Stärken, wir haben dafür andere Kanäle, die bei uns besser klappen. Und ich glaube, das ist auch super viel Aufwand. Also wenn ich sehe, wie viel Events sie dauernd organisieren und jetzt mit der Corona-Zeit super viel wieder absagen mussten und Influencer hier einfliegen und Influencer nach dahin bringen und ja, glaube ich, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Okay, alles klar. Dann danke für das Gespräch.
Gerne, ich habe zu danken.